Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Und hier sind wir wieder mit dem Gründercast. Und hier ist der Klaus und der
Björn. Ja, mal seit langer Zeit mal wieder bin ich dabei, habe ich so das Gefühl, oder?
Ganz genau, wir waren jetzt einiges alleine gemacht, weil es terminlich nicht geklappt hat, aber heute nehmen wir gleich zwei Folgen auf und eine neue Serie beginnen wir. Welche denn?
Ja, also es ist so ein Wort, was im Moment in den sozialen Medien fast in aller Munde ist oder auf allen Bildschirmen und es ist ein wichtiges Wort, weil es geht um Dekonstruktion vom persönlichen Glauben, aber Dekonstruktion auch von Theologie, Dekonstruktion von Institutionen. Und damit ist es ja ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, das uns dann im Vorgespräch, in der Vorbereitung dazu gebracht hat, zu sagen, ja, lass uns doch mal darüber nachdenken zusammen.
Okay, was ist denn eigentlich Dekonstruktion?
Irgendwie passend. In unserem digitalen Zeitalter habe ich mal ChatGPT gefragt. Das ist ja ein Bot sozusagen, eine künstliche Intelligenz von OpenAI. Und ich habe dir mal gefragt, kannst du mir spezielle Informationen zur Dekonstruktion des Glaubens im deutschsprachigen Christentum geben? Ja, gerne. Die Dekonstruktion des Glaubens ist auch im deutschsprachigen Christentum ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es geht darum, kritisch die eigenen Glaubensüberzeugungen und Traditionen zu hinterfragen und zu überdenken. Dies kann eine schmerzhafte und herausfordernde Erfahrung sein, da es oft mit Unsicherheit und Zweifeln verbunden ist. In der deutschsprachigen christlichen Gemeinschaft gibt es inzwischen eine wachsende Anzahl von Büchern, Seminaren und Diskussionsgruppen, die sich mit dem Thema der Dekonstruktion des Glaubens auseinandersetzen. Einige christliche Autoren und Theologen sehen die Dekonstruktion als einen notwendigen Schritt auf dem Weg zu einem authentischen Glauben und als eine Chance, den Glauben tiefer zu verstehen und zu leben. Andere jedoch kritisieren die Dekonstruktion als eine Gefahr für den Glauben und betonen die Notwendigkeit von klaren und unveränderlichen Glaubensüberzeugungen. In jedem Fall geht es bei der Dekonstruktion des Glaubens darum, ehrlich und offen mit den Fragen und Herausforderungen umzugehen, die sich im Leben und im Glauben stellen. Es geht darum, traditionelle Glaubensmuster zu überdenken und zu sehen, wie sie in der modernen Welt relevant und bedeutsam sein können. Soweit mal ChatGPT. Das ist Originalwortlaut, also von diesem Programm. Wer das noch nicht ausprobiert hat, dem empfehle ich das mal sehr. Stellt dem Programm mal ein paar Fragen.
Aber das ist ja unglaublich, weil eigentlich ist genau das, was wir auch machen wollen jetzt in dieser Serie. Wir wollen Fragen und Herausforderungen angehen, auch Glauben, der sich nicht mehr bewährt hat, in Frage stellen, Glaubensmuster überdenken und herausfinden, ob das mehr eine Chance oder eine Gefahr ist. Auf all diese Dinge wollen wir eingehen. Ich habe einen Podcast gehört von Richard David Precht, wo er sich damit mit dem Thema beschäftigt hat, mit ChatGPT. Und er sagt, das Programm kann ja nur zurückgreifen auf Inhalte, die vorher eingegeben worden sind. Und genau. Das heißt, alles, was da drin ist, das kann er wiedergeben, auch sinnvoll zusammenstellen. Manchmal sinnvoller als manche Menschen. Also das ist ja wirklich cool. Aber er kann nichts Neues erfinden. Er ist nicht kreativ. ChatGPT ist nicht wirklich, kann nichts Neues erdenken. Also im guten oder im klassischen Sinne des Kreativen, das fehlt noch. Also er kann aber das allumfassende Wissen, was eingegeben ist, hervorbringen. Mich erinnert es ein bisschen an Predigten, die immer noch das wiedergeben, was man irgendwie schon kennt, was Leute irgendwo gelesen haben und zusammenfassen und mehr oder weniger gut präsentieren können. Aber sie sind nicht wirklich kreativ. Und von daher, sag mal, hat das Programm auch seine Begrenzung. Gehen wir aber noch mal ein Stück weiter. Wo kommt denn der Begriff eigentlich ursprünglich her? Es gibt, glaube ich, eine größere Tiefe noch da drin.
Ja, Also Dekonstruktion, damit habe ich eigentlich auch schon einfach eine Reise. Für mich war die Begegnung so Anfang der Nuller, 2004, 2005, da war das in den Kreisen, in denen ich unterwegs war, irgendwie so ein Begriff, den man häufiger mal gebraucht hat. Und damals war das so ein Konstrukt oder so ein Begriff, der auf den Philosophen Jacques Derrida, also den französischen Philosophen und Sprachwissenschaftler, zurückgegangen ist. Der ist 2004 auch gestorben, 1930 geboren. Und der hat diesen Begriff in der Sprachwissenschaft eingeführt. Und das ist deswegen ganz, ganz interessant, ganz wichtig. Sprache und Wirklichkeit gehört ja immer zusammen. Es sind auch jetzt in der letzten Zeit wieder neue Bücher erschienen, die diese Verbindung so, also nicht nur Leibniz und andere, die dann halt immer wieder darauf hingewiesen haben, eben die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, sondern eben auch in den 30er, 40er Jahren 60er Jahren befinden wir uns gerade, dass das ein Begriff ist, der für die Postmoderne eben wichtig geworden ist. Anfang der Nuller haben wir noch von Postmoderne gesprochen. Das ist auch ein Begriff, der sich irgendwie so ein bisschen überlebt hat oder der nicht mehr so Anwendung findet.
Genau, aber wir sprechen ja jetzt von der Spätmoderne.
Als, ja, genau.
Weil wir gleichzeitig in verschiedenen Sphären leben, könnte man sagen. Die einen leben mehr vormodern, denken sie noch, die anderen leben modern und dann die dritten spätmodern. Und alles gleichzeitig. Und das macht es auch manchmal für die Leute schwierig, weil wir die einen haben Denkvoraussetzungen, die die anderen nicht mehr haben.
Ja, das ist total spannend. Also damals, und ich verbinde das eben mit der Entstehung von Emergent Deutschland, wo ich da am Anfang dabei war, bei den ersten Emergent-Foren in Erlangen, mit Peter Aschoff, Tobi Feigs, Tobias Künkler und so weiter. Und da war Postmoderne eben noch der Punkt. Und da gab es aber eine Präsentation von dem Amerikaner, wie heißt er denn jetzt nochmal? Brian McLaren, genau. Oh. Brian McLaren war da und Jason Clark. Und Brian hat eben so eine Präsentation gezeigt, wo er genau das abgebildet hat, was du gerade gesagt hast, Klaus. Dass sich die Zeitalter der Prämoderne, also wo vielleicht sogar noch magisches Denken oder sowas dabei ist, wo es ganz viele Kulturen gibt, das Zeitalter der Moderne, die sehr stark von der Aufklärung, von rational, auch von planbaren Zuständen geprägt ist, und das Zeitalter der Postmoderne, heute würden wir wahrscheinlich dann tatsächlich von der Spätmoderne reden, sich überschneiden. Und das war dem Brian McLaren total wichtig, dass wir in einer Zeit leben, in der alle drei Geisteshaltungen, also die Prämoderne, die Moderne und die Postmoderne, damals Spätmoderne, heute, so übereinander lappen. Und dass es deswegen sehr schwierig ist, Diskussionen zu führen, weil wenn jemand ein sehr modernes Mindset hat, also eine moderne Weltanschauung hat, die von Planbarkeit, von Logik, von so aufeinanderfolgenden Prozessen geprägt ist, dann kann er unter Umständen mit jemandem, der eher spätmodern geprägt ist, nämlich für den alles gleichzeitig passiert, der eine sehr komplexe Weltanschauung hat, sehr vernetzte, dass Diskussionen da irgendwie unfruchtbar sind und ins Leere laufen. Und ich habe damals diesen Begriff Dekonstruktion mitbekommen, dass eben diese planbare Welt zusammenbricht. Dass das Internet zum Beispiel, aber halt auch die ganzen schnellen Sachen, also 9/11 und was weiß ich, dass das unsere Welt disruptiv durchdringt. Dass Dinge, die vorher, ja, man konnte einen 5-Jahres-Plan machen und dann nach 5 Jahren war man an einem Ergebnis und dann hat man sich gefreut und hat den nächsten 5-Jahres-Plan gemacht. Und ich habe schon Anfang der Nuller eben in diesen Kreisen gelernt, das wird alles gerade auseinandergebaut, dekonstruiert. Ja.
Und wenn es dekonstruiert auseinandergebaut wird, muss es ja auch wieder neu zusammengebaut werden. Also der Begriff kommt ja aus der Architektur. Also das heißt, du hast eine Konstruktion, da wird etwas aufgebaut, da gibt es stabile Faktoren, da gibt es ein Dach. Und bei einer Dekonstruktion wird praktisch nochmal alles umgerüstet und das Dach vergrößert vielleicht und komplett neu gezimmert. Und genau in dem Bereich bewegen wir uns auch heute, dass wir sagen, wie kann unser Glaube in der heutigen Welt bestehen und für uns selber sinnhaft bleiben, weil wir festgestellt haben, dass bestimmte Glaubensüberzeugungen oder Erfahrungen wir gar nicht mehr machen können oder dass so, wie ich geglaubt habe bisher, dass dieser Glaube vielleicht auch ein Stück zu klein war.
Das hat uns witzigerweise damals gar nicht so interessiert. Also wir waren daran interessiert, zu dekonstruieren. Also es ist vielleicht auch so eine Rebellenjugendphase. Ich war ja selber auch noch 20 Jahre jünger fast. Und
hey, du warst mal jünger.
Es kommt vor, genau. Und wir wollten das erstmal feststellen und wir haben das ein bisschen auch diesen gedachten Institutionen so ins Gesicht geschleudert, so ey, ihr seid out, ihr seid im Niedergang. Aber wir haben dann natürlich schon für unseren persönlichen Glauben versucht, neue Formen, also so eine Art organische Rekonstruktion, weil nur dekonstruieren war uns zu der Zeit irgendwie zu wenig oder das hat uns letztlich nicht so getragen. Deswegen haben wir auf den Emergent-Foren dann auch, Meditation oder einfach eine Lectio Divina oder alte spirituelle Formen wiederentdeckt. Genau, aus der Zeit stammt übrigens auch noch der sehr, sehr lesenswerte Blog, auch bis heute, Peregrinatio, ich pilgere, von Dr. Peter Aschoff, der brillante Predigten schreibt und damals schon immer, also wenn der vorne am Mikro war, habe ich mir gedacht, man könnte den druckreif, also wirklich sofort in Bücher packen. Genau, und das zeigt so ein bisschen auch Peregrinatio, ich pilgere, pilgern, meditative Formen, klösterliche Gemeinschaften, das war damals auch irgendwie in aller Munde und ich glaube so wie so ein organischer Versuch, das, was man dekonstruiert hat, nämlich Inhalte des Glaubens, persönlicher Glauben, aber auch Theologie, dafür ist Emergent Deutschland, glaube ich, bis heute so ein ganz starkes Beispiel, was da passiert hat, irgendwie organisch wieder zurückzuführen, organisch wieder zusammenzubauen, zu rekonstruieren. Und das hat sich natürlich bis heute nochmal weitergetragen und aber auch, glaube ich, nochmal verändert oder ist so ein bisschen systematischer geworden.
Jetzt sind wir ja nicht die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben schon eben von Derrida, von dem Philosophen gehört, der das sprachwissenschaftlich analysiert hat. Aber es gibt ja auch im christlichen Bereich die Worthaus-Bewegung und Hossa-Talk, die sich damit schon beschäftigt haben. Was hat es damit auf sich? Was haben die für ein Motiv gehabt, sich damit zu beschäftigen, zum Beispiel?
Also Hossa ist, glaube ich, ist ein super Beispiel. Also ich wohne ja in Marburg und habe über die Jahre auch immer wieder Gofi Müller treffen können, Jay nicht. Aber immer mal auch mit Gofi ein paar Worte gesprochen. Und tatsächlich berichtet Gofi auch an einer Stelle im Hossertag, ich habe die Folge vergessen, davon, dass er auf so einem Emergent-Forum in Erlangen war. Und ich erinnere mich gut daran, weil wir, glaube ich, im selben Raum nebeneinander gepennt haben, auf so irgendeiner Schlafsack-Liegewiese, sage ich mal so, wo dann halt einfach alle Männer gepennt haben und dann tagsüber haben wir ganz viel geredet darüber, was sich verändert im Glauben. Und Hossa ist für mich so eine Reise. Also wenn ich so sehe, wie Jay und Gofi immer wieder hinterfragt haben, also da bewundere ich auch den Mut, den die hatten, harte Fragen zu stellen an Theologie, an sich selbst und dann so ehrlich waren, das auch zu antworten. Also letztlich kann man den ganzen Hossa-Talk irgendwie als so eine Dekonstruktionsreise beschreiben. Mit den über 200 Folgen, die da sind, immer wieder auch mit Gästen und Gästinnen, die an der Stelle mit einsteigen und sagen, ja, Moment mal, so sieht das bei mir aus. Und wenn man die Kommentare liest, dann stellt man fest, dass das ein großes Echo hat, eine große Resonanz bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, die einfach auf diese Reise mitgehen oder sagen, eure Reise ist so ähnlich wie meine Reise. Und das finde ich ganz stark. Mit aller Bandbreite, die dabei ist, von ihr seid nicht radikal genug und so bis hin zu, ach um Himmels Willen, hier werde ich so stark herausgefordert, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Also das ist alles dabei. Aber Hossa Talk ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Hier an der Stelle auch mal ein Shout an Hossa. Also wenn ihr nicht Hossa kennt oder hört, was ich mir kaum vorstellen kann.
Hossa.
Aber genau, dann hört mal rein. Also gerade die ersten Folgen finde ich nach wie vor einfach super, also alle, aber finde ich nach wie vor super, um dieses Thema Dekonstruktion mal so mitzuerleben, sage ich mal so.
Die, was für ein, du hast so eben gesagt, viele Leute hören das. Was muss ich mir da vorstellen? Hören da 100, 1000, 10.000? Also ist das eine marginale Größe oder ist das tatsächlich ein Faktor?
Also ich habe von Goofy mal im Kopf, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, es ist immer einer der Top 5 Podcasts, christlichen Podcasts in Deutschland, gibt es immer so Charts, wo man so reinschauen kann. Und Goofy hat gemeint, 5.000 Leute die Woche hören schon Hossa. Also es ist nicht, es ist keine Geschichte, wo nur drei Leute zuhören, sondern es ist durchaus eine Sache, die sehr viele Menschen interessiert, die Leute anspricht und die auch herausfordernde Fragen stellt, keine Frage. Also die im besten Sinne glauben persönlich, glauben auf institutioneller Ebene, aber auch theologisch dekonstruieren.
Okay, jetzt haben wir Werbung für Hossa gemacht und
wollen wir weitermachen mit Worthaus, mit Werbung, oder?
Genau. Und Worthaus ist auf eine theologisch noch reflektierteren Ebene, beschäftigen die sich natürlich auch mit den Fragen. Aber wir wollen heute noch mal ein paar als Einleitung, weil wir ja nicht die Ersten sind, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch sicher nicht die Klügsten, oder jedenfalls ich nicht, du vielleicht schon. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Büchern, die sich dem Thema angenommen haben und von denen wollen wir einige mal kurz vorstellen.
Ja, also ich meine, man kann, wie gesagt, in den Nullerjahren gibt es dann im englischsprachigen Bereich ein paar Sachen, alles von Brian McLaren. Das kann man da empfehlen, sein Buch A New Kind of Christian. Das hat sicherlich einen großen Anfang gemacht. Dann gibt es noch den Schrei der Wildgänse.
Ja, dessen das habe ich auch. Hab ich auch, ja.
Genau, dessen Autor mir gerade nicht einfällt, aber das kann man googeln. Genau, und das waren für uns so Aufbruchsbücher. Aber wie alles mal wiederkommt, ich habe in der Vorbereitung zu dir auch schon öfters gesagt, Klaus, Mensch, das erinnert mich tatsächlich an diese Anfang der Nullerjahre, zu sagen, da sind wir jetzt dabei. Und Worthaus ist ein gutes Stichwort. Einer der prominentesten Referenten von Worthaus, Thorsten Dietz, hat ein Buch geschrieben, das heißt Weiter glauben. Warum man einen großen Gott nicht klein denken kann. Und was mir an dem Buch so gefällt, also du hast es bestimmt auch gelesen, Klaus, oder?
Na klar.
Ja. Was mir an dem Buch so gefällt, ist, dass Thorsten wirklich so entlang geht an allen wichtigen Themen. Als Systematiker, systematischer Theologe ist ihm das natürlich auch sehr vertraut und er einfach so eine Tür aufmacht und sagt, hey, da ist noch mehr zu entdecken. Ihr müsst gar nicht so bei dem Klein-Klein stehen bleiben. Und das ist eine Art zu dekonstruieren, die ich als sehr hilfreich empfinde. Ja, also, dass man sagt, ja, das Bestehende, das hat Macken, das ist schwierig, da sind wir nicht gut aufgestellt für die Komplexitäten des Lebens. Aber ja, letztlich, wie der Untertitel das schon macht, warum man einen großen Gott nicht klein denken kann, zu sagen, Gott ist eigentlich immer größer und auch wenn man am Dekonstruieren ist, da gibt es mehr zu entdecken.
Genau. Ja, also, was ich bei Thorsten Dietz auch bei diesem Buch so gut finde, ich zitiere mal ein Zitat aus der Einleitung. Im Glauben wachsen, das wollen alle Christinnen und Christen. Niemand möchte unreif, naiv oder unmündig glauben. Christen haben Sehnsucht nach mehr Tiefe oder nach mehr Weite und manchmal bringen solche Entwicklungswege ungeahnte Wachstumsschmerzen mit sich. Du hast das Stichwort Schrei der Wildgänse gegeben eben. Und ich habe das Buch auch gelesen. Und eigentlich geht es darum, so ein Abschied von organisierter Religion in jeder Form. Also das ist ein sehr, sehr, sehr radikales Buch. Und ich habe danach eine ganze Reihe Gemeinden kennengelernt, wo sich also wirklich auch sehr fitte Christen sich verabschiedet haben mit diesem Buch. Weil es eben sagt, du, keine Organisation, das ist, alles muss zufällig geschehen und sich dann von Gemeinden, zumindest von der Gemeinde, verabschiedet haben, ohne eine Chance der Weiterentwicklung. Mhm. Und eine positive, das wäre für mich eher so eine negative Dekonstruktion, die einfach die sich einfach dem Chaos überlässt, sozusagen. Mhm. Und bei Thorsten Dietz geht es eher darum, dass er sagt, okay, wie kann Glaube wachsen? Was bedeutet das für mein Schriftverständnis, für mein Gottesbild? Und begründet es, sodass du einen neuen Grund bekommst. Das finde ich bei Thorsten Dietz ganz klasse.
Ja. Ich glaube, das könnte auch eine Überschrift für für viele von seinen Büchern sein. God in Game of Thrones oder in anderen Geschichten neue Gründe finden oder neue Weite suchen oder sowas. Also ich glaube, das passt eigentlich ganz gut auf das Buch. Tatsächlich habe ich das ganz lieb post- oder spätmodern als Hörbuch mir angehört und fand es da nochmal herausfordernd oder schön, das wie so eine gut gelesene Predigt auch immer wieder zu hören. Und das funktioniert auch sehr gut. Also für die Menschen, die wie ich häufiger mal im Auto unterwegs sind, man kann das bei allen Diensten, genau, ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen für solche Podcast-Dienste oder Audiodienste, das kennt ihr alles, kann man das auch sehr gut hören. Ich glaube, Jan Priemke hat das eingesprochen und es ist eine super Erfahrung, dieses Buch auch zu hören.
Ja, aber Thorsten Dietz höre ich auch total gerne, weil der hat immer so ein leichtes Schmunzeln drin, so ein bisschen leicht lustig. Der sagt also die herausforderndsten Dinge auf einer Weise, dass du sie gerne hörst und so leicht schmunzelt dabei und also nicht so super ernst, so nicht apokalyptisch runter, sondern mit einer Leichtigkeit, die ist dir wie ein Mantel, der dir hingehalten wird, in den du gerne hineinschlüpfen musst. Also richtig gut, wie er das macht. Natürlich die Stimme von Jan Priemke, die ist ja natürlich genial. Aber deine auch. Du könntest natürlich auch ein guter, und nicht nur könntest, sondern du bist auch ein guter Sprecher, dessen Stimme man total gerne hört. Also ich zumindest. Ja.
Ich habe aber auch schon an anderen Podcast-Projekten, wo ich mitgemacht habe, das Feedback bekommen, ach, deine Stimme ist so super. Ich mache das immer so zum Einschlafen an. Das ist ein sehr zweifelhaftes Kompliment, finde ich.
Genau. Ja, gut. Manche nehmen ja auch die Bibel, um einschlafen zu können. Also auch das, und das kommt immer drauf an, was man draus macht. Ne? Ja, genau. Was haben wir denn als nächstes Buch?
Ja, da sind wir hier bei, ich glaube, einfach auch einem klassischen Buch. Genau, die ersten, die sich damit beschäftigt haben, dass etwas wie eine Entkehrung passieren kann. Und haben eine große Studie dazu rausgebracht. Ich rede natürlich von Tobias Feixs, Tobias Künkler und Martin Hoffmann. Die Studie war damals, warum wir nicht mehr glauben. Das war eine richtig empirische Untersuchung mit vielen Interviews mit Menschen, die Glauben verloren haben. Und das Wort Dekonversion oder Entkehrung war damals, wie soll ich sagen, sehr, sehr prominent. Und es hat sehr viel Aufsehen erregt, weil man fast vorher den Begriff nicht so kannte. Ja, also Konversion oder Bekehrung, ja, das ist ein alter Hut, so, das passiert, das soll auch nach einem bestimmten Schema ablaufen, aber plötzlich hat man Indizien gehabt dafür, warum Menschen sich vom Glauben abwenden. Und das ist ja letztlich auch, wenn man diesen Weg der Dekonstruktion folgt, ist es vielfach auch ein Ergebnis von einer Dekonstruktion, von Erfahrungen mit Institutionen. Ich werde nie diesen Satz vergessen, der auch, glaube ich, da auf dem Klappentext sogar steht, Christen sind nicht das, was sie singen. Ja, also wo jemand so eine Diskrepanz erlebt mit dem organisierten Christsein, mit einer Lobpreiszeit, wo er feststellt, eben, da gibt es irgendwie etwas, was nicht zusammenpasst. Und das bewegt ihn so sehr oder sie, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, das bewegt auf jeden Fall diesen Menschen so sehr, dass er sagt, das war für mich so ein Schlüsselmoment, zu sagen, ich wende mich hier ab, ich mache so eine Dekonstruktion oder so eine Dekonversion an der Stelle durch. Aber dann
selber kennen wir das auch, dass wir sagen, bei einer Lobpreiszeit, wir merken, unsere Lippen bekennen die Stärke und Größe Gottes, unser Verstand bezweifelt das aber gleichzeitig, weil er es nicht mehr erlebt, aber wir machen noch mit und irgendwann machen Leute dann nicht mehr mit, weil sie nicht weitergeführt werden. Also eigentlich ist es das Thema auch dieses Buches, nicht nur die Schwächen aufzuzeigen, sondern zu sagen, was brauchen wir an Weiterentwicklung, damit wir durch Krisen kommen, damit wir, wenn wir mangelnde Gotteserfahrungen haben, wenn das nicht mehr trägt, was wir bisher geglaubt haben, wie kann unser Glaube sozusagen dadurch stärker und reifer werden? Das ist eigentlich das Ziel einer positiven Dekonstruktion.
Ja, auf jeden Fall. Und witzig, dass da Jesaja auch so ein bisschen reinschwingt, gell? Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihre Herzen sind fern von mir. Das ist nicht unbedingt komplett, und das ist jetzt natürlich auch eine sehr oberflächliche Dings, aber es hat mich einfach so erinnert, dass in den alttestamentlichen Propheten schon diese Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, religiösen Ritualen und Verhalten, wie zum Beispiel eben Anbetungsgesänge, die ja auch im Teil vom Gottesdienst im Alten Testament waren, im Tempel, und eine innere Haltung, ein innerer Glaube in irgendeiner Form auch in Kontrast gesetzt werden können. Ich finde es stark, also ich habe jetzt gerade die Studie erwähnt, aber ein Buch, was wir uns ja auch rausgesucht haben, ist quasi der Folgeband. Und das finde ich auch an den Forschern rund um Empirica immer so toll. Die stellen ja erstmal fest, also die Studie, die macht ja Ableitung von dem, was ist. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass in dem armen Tobi Feix und Tobi Künkler das irgendwie so zugeschustert wird, so nach dem Motto, ihr macht ja den Glauben kaputt oder so. Dabei untersuchen die erstmal ganz neutral, was ist denn da? Und dann bringen die aber häufig auch ein Folgeband raus, wo sie darüber diskutieren, okay, das ist jetzt der Zustand, das jetzt der Ist-Zustand, und was machen wir denn damit? Und so heißt eben dieses Buch, warum wir mündig glauben dürfen. Wege zu einem widerstandsfähigen Glauben. Ist auch schon ein paar Tage her, also 2015, 8 Jahre ist es jetzt schon auf dem Markt. Aber es spielt letztlich darin rein, nämlich in dieses große Thema, da ist eine Dekonstruktion passiert, da ist es angestoßen von der Spätmoderne, vielleicht von persönlichen Prozessen oder von schmerzhaften Erfahrungen. Aber wie können wir jetzt mündig glauben?
Und das geschieht durch ganz viele Artikel. Also es ist jetzt nicht ein Buch von den dreien, sondern sie sind nur Herausgeber und haben dort Autoren gesammelt, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dieser Frage beschäftigt haben. Also eine schöne Fundgrube zum Vertiefen.
Übrigens,
gehen wir noch einen Schritt weiter.
Nee, lass mich kurz noch auf zwei Autoren hinweisen.
Okay.
In dem Buch gibt es auch einen schönen Artikel von Christopher Rinke. Genau. Also falls du... Genau, Christopher Rinke,
Angestellter
beim Bund, Kollege von Klaus auf jeden Fall. Und ich finde eine sehr knappe, aber sehr lesenswerte Zusammenfassung auch wieder von Thorsten Dietz zum Thema Schriftverständnis. Also wie sich das so entwickelt hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Tobi Feix in der Zeit irgendwann 2014 darüber gesprochen habe. Sag mal, wie können wir eigentlich Bibel neu lesen? Hast du da mal was Kurzes? Und dann sagt er, ja, dieser interessante Mensch Thorsten Dietz, der damals noch nicht so bekannt war, der hat in unserem Buch einen Artikel geschrieben. Lest den mal, und ich fand den wirklich ansprechend. Also ruhig mal da reingehen.
Ja, was haben wir als nächstes Buch rausgesucht?
Ein ganz aktuelles. Also vielleicht... Willst du was zu Martin Benz sagen? Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt
Ja, Martin Benz, wenn wir auch interviewen, der wird in einem der nächsten Podcasts bei uns aufschlagen. Genauso wie Christian Schwarz, mal kleiner Reklame-Teil. Also wir kommen jetzt mit größeren Denkern in Berührung und mit Autoren, die schon viel geschrieben haben, und mit einem Pastor Martin Benz, der 25 Jahre ICF-Pastor in Basel war. Und dann Pastor in der Elia-Gemeinde in Erlangen und jetzt selbstständig ab dem Sommer als Podcaster, Pastor, Referent und noch vieles mehr. Und er hat ein Buch geschrieben, Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Und er macht das biografisch sozusagen anhand einer Krisenerfahrung, des Scheiterns seiner Ehe, wo er überhaupt nicht mit gerechnet hat, und was das alles mit ihm gemacht hat. Und das macht er auf eine Weise, in der sehr systematisch, aber auch gleichzeitig unglaublich geistlich gut und biblisch fundiert sozusagen seinen Weg beschreibt, reflektiert und wie er zu neuen Ergebnissen kommt. Also er beschreibt eine Transformation, weil sein Gottesbild nicht mehr gepasst hat und er die Bibel nochmal eine Art Relectio gemacht hat, neu gelesen hat und sagt, oh, was da nicht zusammenpasst und woran er festhält. Er verabschiedet sich von manchen Dingen und sagt, was er neu erfasst. Ganz spannend. Aber wo hat der Glaube bei dir nicht mehr gepasst? Das kennen wir doch auch alle. Mhm. Hast du? Ich frage einfach mal so. Kennst du, gibt es bei dir was, was du sagen möchtest, wo der Glaube nicht mehr gepasst hat und was du Neues entdeckt hast, ganz kurz?
Ja, klar. Also, und das sind immer wieder schmerzliche Erfahrungen, wo man das Gefühl hatte, Gott beruft einen in eine bestimmte Zeitstellung. Ich war mal beim CVM Deutschland angestellt für 2 Jahre, bin da in eine sehr große Krise auch der Institution mit reingekommen in den Jahren 2013 und 2014. Und da fragt man dann schon nochmal, was ist Berufung? Was ist auch Führung, Wegführung Gottes? Warum führt ein Gott manchmal in sehr, sehr herausfordernde Umstände hinein? Und wie macht man da Sinn draus? Und das ist für mich auf der persönlichen Ebene und dann natürlich aber auch solche Umzugserfahrungen, wenn man merkt, ja, wir haben, wie gesagt, wir haben Anfang der Nullerjahre schon über andere Gestalten von Kirche nachgedacht. Und jetzt haben wir 2023 und stelle fest, puh, da hat sich viel von unseren Hoffnungen und Wünschen nicht eingelöst. Und da muss der Glaube, dass Gott das schon irgendwie ja alles richtet und dass das ja Gottes Ding ist und so weiter, der muss in eine andere Wohnung einziehen oder in andere Zeiträume und so weiter. Genau, ich habe Martin Benz Buch auch gelesen, fand das Bild super stark, weil ja, ein Umzug ist auch etwas, was wir erleben, also was zu unserem menschlichen Erleben gehört und damit eine Veränderung von Gewohnheiten, eine Veränderung von unserem Lebensmittelpunkt, ja. Also ich meine, das ist eine Wohnung ist ja ein Lebensmittelpunkt und auf der Reihe der Stressoren, also die Psychologie führt ja so wichtige Stressoren auf, ist ein Umzug kurz nach dem Tod eines lieben Verwandten oder sowas, kommt schon ein Umzug, ja, als ein Stressor, der das Leben unter Stress setzt, aber dann natürlich auch wieder neue Wege und neue Dinge öffnet. Also von daher erstmal innere Not macht oder Stressprozesse auslöst, wie auch Dekonstruktion, also wie auch diese ganze, das ist kein einfacher Weg. Das klingt manchmal so, wenn man den Leuten, also wenn man so Kommentare liest, so ihr, als ob das Spaß macht, ja, zu dekonstruieren. Aber es sind oftmals schmerzliche Erfahrungen und da ist der Martin Benz wie so ein Balsam, finde ich.
Ja, und mir gefällt das Bild auch so gut. Umzug, beim Umzug lässt du ja auch etwas zurück. Du bewertest neu, was du für die neue Wohnung brauchst und lässt alte Möbel zurück und richtest dich auch neu ein. Also ein schönes Bild. Also ein Umzug ist immer eine Chance, auch neu anzufangen und sich neu einzurichten.
Auf jeden Fall.
Jemand, der aus einem ähnlichen Grund ein Buch geschrieben hat, ist der Arne Kopfermann. Viele kennen ihn ja als Musiker. Und er hat sein neues Buch 2020, muss bekennen, das lag bei mir jetzt 3 Jahre rum, 2 Jahre rum, bis ich jetzt angefangen habe, das zu lesen. Auf zu neuen Ufern, befreit zu einem ehrlichen Glauben aus Aslar, Gerd Verlag. Und ausgelöst durch einen persönlichen Schicksalsschlag stellt er also sein Gottesbild in Frage, das für ihn jetzt zu klein geworden ist und entdeckt einen weiten Zugang zu Gott und einen weiten Bibelverständnis. Wir werden später nochmal drauf eingehen. Also es gibt ja das erste Bibelverständnis, dann könnte man auch die erste Naivität. Du liest die Bibel einfach, als wenn sie jemand mit diktiert hätte und lebst das mit und machst tolle Entdeckungen. Und natürlich, Gott spricht zu dir und alles ist neu. Es ist eine Entdeckungsreise mit ganz vielen positiven Überraschungen. Und in der zweiten Phase auch des Lebens entdecken wir als Christen, dass nicht alles so funktioniert. Angefangen von Heilung bis Beziehung, ganz viele Dinge scheitern auch im Leben, wo Gott sich scheinbar überhaupt nicht drum kümmert. Und hier an der Stelle steigen viele Leute aus und sagt mit den Worten, ich war treu, Gott nicht, und verabschieden sich. Und Und Arne zeigt jetzt mal, Arne Kopfermann zeigt nochmal weiter auf, wie unser Glaube jetzt weiter wirkt und wie wir aus solchen Situationen, wie wir in solchen Situationen lernen und damit weiter glauben können. Also der Begriff, den wir eben von Dietz hatten. Ganz spannendes, gut zu lesendes Buch mit einigen intellektuellen Spitzen, die er super aufgearbeitet hat. Also ich bin da wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also auch inhaltlich theologisch dicht geschrieben, mit biografischen Sachen und mit Liedern, die vielleicht, das sage ich noch einen Satz zu. Es gibt in der ersten Phase der ersten Naivität gibt es klassische Lobpreislieder, in denen sich alles nur um mich, mein Gefühl, Gott ist groß, ich bin geborgen, ich bin sicher. Mir wird alle mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Also alles sehr ich-bezogen, sehr eigen. Und dann sagt er, wenn du über eine Krise kommst, dann helfen dir diese Lieder nicht. Du brauchst Lieder für die zweite und die nächste Phase. Und da brauchst du eine ganz andere Form von Lobpreis sozusagen. Und er hat ja eine ganze Reihe neue Lieder geschrieben, die damit helfen sollen, damit wir nicht immer in der ersten Phase bleiben. Und das empfinde ich jetzt im Moment so als eine der kritischen Dinge beim Lobpreis. Sie halten uns auf der Kindphase. Also nur Kinder bekommen alles umsonst. Aber wenn du erwachsen bist, musst du das leider alles selbst verdienen und musst dir ganz andere Gedanken machen. So, und das finde ich ganz spannend, auch zu sagen, dass wir auf vielen Ebenen etwas verändern müssen, um an Gott dran zu bleiben und mit manchen Widrigkeiten des Lebens auch umgehen zu können.
Stark. Ja, also wer den Weg von Arne, genau seine schmerzhafte Erfahrung ist eben, dass bei einem Autounfall seine Tochter ums Leben gekommen ist. Und wer den Arne da in der Zeit auch auf irgendwelchen Sozialmedien abonniert hatte, hat das auch mitbekommen, so seinen Weg. Er hat immer wieder da Dinge drüber gepostet und geschrieben. Und dass er da so reflektiert reinkommt, das finde ich auch super. Das Buch habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das hast du mir voraus, Klaus. Aber es liegt auch bei uns hier zu Hause.
Das ist das Einzige, was ich dir voraus habe, dass ich dieses Buch nicht gelesen habe.
Ich würde tatsächlich aber trotzdem was Internationales nochmal einblenden, weil ich dieses Stichwort erste Naivität ganz, ganz stark finde. Und manchmal sind ja Leute aus dem internationalen Raum uns ein paar Jahre voraus. Ich habe einmal in London in St. Luke's Cathedral Church, ist eine kleinere Kirche, gesessen und dem Pastor, dem Vicar Dave Tomlinson zugehört. Und er ist im zweiten Schritt irgendwie mitbekommen, dass das scheinbar ein ganz prominenter Mensch ist. Und er hat tatsächlich in den 90ern schon Post-Christians, Post-Evangelicals, also letztlich so inspiriert von Postmoderne, geschrieben und hat auch da diesen Begriff von erster und zweiter Naivität reingebracht. Ich fand das damals sehr spannend. Ich weiß noch, dass er damals eine ganz, ganz großartige Predigt zur Bibel gehalten hat. Und ich war damals gerade aus der Freien Theologischen Akademie, also das ist so meine theologische Ausbildung, bevor ich dann noch was anderes gemacht habe. Und ich fand das hart, weil der hat gesagt, die Bibel ist ein Swarming Compost Heap, also ein lebendiger Komposthaufen. Da drin sind ganz, ganz viele Sachen, die dir helfen, aber er hat komplett Abstand davon genommen, also diese erste Naivität hinter sich gelassen, dass es so verbal inspiriert und so weiter und so fort ist, aber er sagt, sie ist wie ein Dünger für dein Leben. Und ich weiß nur, ich habe mit ihm geredet und gesagt, boah, da bin ich nicht. Da sagt er, ja, mach nichts, kommst noch hin.
Genau, es gibt ja nach dem ersten Johannesbrief, da schreibt der Johannes ja an die Kinder, an die jungen Erwachsenen und dann an die Väter und Mütter. Ne? Und da gibt es tatsächlich auch eine Entwicklung, da bin ich auch gerade dran und konzipiere gerade auch ein neues Buch dazu. Aber kommen wir nochmal zum nächsten, Manuel Schmidt. 2022, einer der großen Denker von RefLab aus der Schweiz. Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber 1000 Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen. Bei Gießen Brunnen verlegt, gab auch einen großen Aufschrei, allein schon für den Titel. Oh, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Boah. Und ich zitiere mal, Gott ist nicht der große Souffleur im Theater dieser Welt, der uns in jeder Lebenslage seinen unzweifelhaften Willen ins Ohr flüstert Und das haben wir auch, als ich Pastor war noch, das haben wir auch schon immer diskutiert und haben gesagt, das kann nicht sein, dass du immer diesen offenbarten Willen Gottes zu jedem kleinen Ding bekommst, weil es einfach auch nicht stimmt. Es werden manchmal einfach Mythen weitergegeben oder Lebenslügen, sag ich mal, dass man, weil man das so sagt, aber es stimmt einfach nicht. Der Grund, warum der Wille Gottes oft so uneindeutig erscheint, ist, weil Gott uns zutraut, unseren eigenen Weg zu gehen. Und für die meisten Herausforderungen des Lebens steht uns die Bibel und unser mehr oder weniger erleuchteter Verstand zur Verfügung. Ja? Und in ganz wenigen Dingen gibt es ab und zu mal ein Zeichen des Reiches Gottes. Aber ganz viel Entwicklung und Möglichkeiten sind drin. Und wenn wir tatsächlich mal falsch abgebogen sind, so what? Wir haben einen Gott, bei dem wir immer umkehren können. Ja?
Das hat mich mal ganz entlastet, als Freunde mir gesagt haben, so auch in diese Richtung, Gott ist nicht wie so eine Linie auf einer Karte. Und wenn du dieser Route nicht folgst und schon falsch abbiegst oder so, dann hast du ein Problem, dann hat Gott ein Problem, sondern Gott ist mehr wie so ein Navi. Ja? Wenn du falsch abbiegst, dann steht da halt, die Route wird neu berechnet.
Genau. Und keiner schreit dich an, du Blödmann, du bist falsch angebogen, ne? Fahr endlich los, ja. Oder manchmal, du bist jemand draufgefahren, oder?
Manchmal denkt man das ja so, wenn man, wenn man so ein Navi hat und man denkt, oh Mann, jetzt bin ich aber blöd abgebogen. Jetzt müsste die Tante oder der Onkel aus dem Gerät eigentlich sagen, oh Mann, wie blöd kann man sein. Nee, macht er ja nicht. Der oder die sagt dann ja auch immer so, jetzt rechts.
So, wir sind schon am Ende der ersten Staffel. Und bevor wir jetzt weiterlaufen, nochmal ein Schlusssatz von dir und einen von mir. Dekonstruktion bedeutet, Pünktchen.
Dekonstruktion bedeutet, alt hergebrachte Dinge zu hinterfragen. In meinem persönlichen Glauben, in dem, was mich im Innersten ausmacht. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, war es bei mir. Aber es bedeutet halt eben auch, harte Fragen zu stellen an Institutionen, an Organisationen, immer wieder zu fragen, was ist der wirkliche Bedeutungsinhalt von dem? Und dann aber, und das ist mir ganz wichtig, nicht da drin stehen zu bleiben. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das führt mich zu einem Ort, an dem ich nicht gern sein will, sondern ich möchte gern fragen, wie sieht das Glauben danach aus? Ja, also wie sieht das aus, wenn ich neu eingezogen bin?
Dekonstruktion für mich bedeutet, das Dach des Glaubens zu vergrößern, zu erweitern und wenn die Unterkonstruktion nicht mehr stimmt, die dann einfach umzubauen und zu erleben, dass man in einem neuen Haus wunderschön wohnen kann.
Wow. Also ganz viel wichtige Prozesse, ganz viel auch ernste Dinge, aber auch ganz viel Hoffnung. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, uns beiden wichtig ist in der ganzen Sache.
Das war die Einleitung zu unserer neuen Serie Dekonstruktion und mit der Einleitung geht es dann auch in einigen Wochen weiter. Vielen Dank.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.